Hallo und herzlich willkommen zur so und so vielten, ich glaube 15. Folge Pot of Ink. Heute mit einer besonderen Gästin, nämlich der Babsi. Willst du dich mal
Hallo.
vorstellen?
Hallöchen. Ich bin Babsi Schwarz. Man kennt mich im Internet auch als The Blue Siren oder Blue Siren. Ich bin neuerdings auch bekannt für mein Wow im Liza Grimm 10 Jahre Bücher-Rap. Ich bin Autorin und ja, frisch gebackene Psychologin. Also ich werde wahrscheinlich, wenn diese Podcast-Folge draußen ist, meine Masterarbeit abgegeben haben. Und genau, ich arbeite jetzt auch schon als psychologische Beraterin und schreibe Bücher.
Das war das Wichtige.
Ja.
Also, die Babsi hat quasi einen Master in Psychologie und dementsprechend haben wir uns gedacht, wir wollen heute über Mental Health in Büchern so generell sprechen. Das The Good, the Bad and the Ugly quasi und alles dazwischen. Und wir haben uns ja gerade schon so ein bisschen unterhalten und dann ist mir auch, wie gesagt, das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass ich heute so ein Coaching zur Rhetorik hatte. Und mir da mal wieder begegnet ist, wie wenig Leute eigentlich zu Mental Health wissen, weil der Coach mir solche Sachen gesagt hat wie, ja, ADHS könnte man doch statt Ritalin auch einfach viermal die Woche auf den Sportplatz gehen. Ja, und da war ich ein bisschen angepisst, sagen wir es mal so.
Ja, das kann ich gut verstehen. Bei solchen Aussagen bekomme ich immer so, ja, gewisse aggressive Anwandlungen. Und ich glaube, ich weiß, wie man die behandeln könnte. Und zwar, wenn man rausgeht, ne, zu diesen Leuten und denen so
Ja.
ganz liebevoll mit der Faust die Hälfte Hand ins Gesicht reicht.
Ja, also anreichen
Disclaimer,
die
das ist
Hand
kein Aufruf
quasi.
zu körperlicher Gewalt, bitte tut das nicht, aber
Natürlich
oh
nicht.
mein Gott, solche Aussagen. Ich meine, sowas hört man leider bei sämtlichen psychischen Erkrankungen oder bei Neurodiversität so häufig. Dieses, ach, du musst doch nur mal rausgehen, ach, du musst doch nur mal positiv denken, ach, naja, streng dich halt ein bisschen mehr an, und das kotzt mich an.
Ja, definitiv. Also ich weiß das auch. Also ein Freund von mir hat definitiv Depressionen und ich habe keine Ahnung was. Ich weiß es nicht, wegen Corona wahrscheinlich so eine depressive Episode oder so. Ich weiß es nicht, ich bin nicht diagnostiziert, I don't get it. Aber selbst mich regt das immer auf, wenn Leute sagen, mach doch einfach ein bisschen Sport, danach geht es mir immer besser. Und geh doch mal raus. Und ach. Wirklich, vielen Dank. Bin ich noch nie drauf gekommen. Das macht es nicht unbedingt besser.
Nee,
Ja.
es ist halt auch super unwertschätzend, und es ist so, die Probleme werden nicht ernst genommen. Es ist so, wird so klein geredet, und das ist einfach, also in der Fachsprache nennt man das invalidierend, einfach das Herabwürdigen und das, die Gefühle so kleinreden, und das ist einfach sowas von schädlich, und meistens ist es gut gemeint, aber oft ist es einfach besser, anstatt so einem neunmal klugen Ratschlag zu fragen, hey, kann ich dir helfen? Oder wie kann ich dir helfen? Was würde dir gerade gut tun oder sowas? Das bringt viel mehr. Oder auch einfach mal sagen, hey, ja, das ist mega scheiße gerade. Es tut mir leid, dass es so geht, dass es dir so geht.
Ja.
Das würde oft viel mehr helfen, als so, gleich in die Bresche springen und da in die Bredouille zu kommen, zu glauben, dass man sofort einen Rat geben muss und dann so einen schlechten Rat.
Ach so, ja, genau, das ist also genau das, was du meinst, dieses Ratschläge geben, ist halt immer nett gemeint, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Leute da halt nie so richtig das ernst nehmen, was man sagt. Ne? Also, das ist auch so, wenn man sagt, man hat Schmerzen oder es geht einem nicht gut oder so, dann sind Leute immer ganz schnell dabei zu sagen, ach, hast du das schon probiert? Hast du das schon probiert? Mir hat das total geholfen. Es ist ja auch nett irgendwo. Aber viele haben dann den Unterton oder dieses, ja, eigentlich geht es dir gar nicht so schlecht. Du kannst einfach nicht auf dich selber Rücksicht nehmen oder dich selber dazu zwingen, glücklich zu sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, es ist halt, ich glaube, es hängt sehr viel damit zusammen, dass es uns schwerfällt, Gefühle von anderen, also negative Gefühle von anderen auszuhalten. Das
Ja.
merke ich auch ganz oft, also weil ich gehe ja therapeutisch an Sachen ran, es ist mein Job, negative Gefühle auszuhalten. Und auch ich merke da, dass manchmal der Impuls da ist, irgendwie so jetzt trösten zu wollen, anstatt da wirklich einfach mal zuzuhören und es ernst zu nehmen, was das Gegenüber sagt. Da muss ich mich selber manchmal auch am Riemen reißen, da jetzt nicht direkt hier tröstend und mit Ratschlägen einzugreifen, weil man natürlich möchte, dass es dem Gegenüber besser geht und dass es dem schnell besser geht und dass es eine einfache Lösung gibt. Und weil die andere Realität ist halt, dass da vielleicht eine psychische Erkrankung vorliegt oder dass wir als ja. Bezugsperson in dem Moment nicht helfen können. Und das ist natürlich auch schwer auszuhalten.
Ja, definitiv. Also das ist, ich habe auch immer die Tendenz, sofort zu sagen, hey, wie kann ich dir helfen? Aber meistens wollen die Leute ja gar nicht, dass man jetzt konkret helfen kann, weil ich bin ja keine Therapeutin. Ne? Also ich kann denen ja nicht helfen, so wie du denen jetzt helfen könntest. Und dementsprechend ist das ja auch so, man steht da manchmal hilflos gegenüber. Also auch wenn andere Leute mir dann sagen, mir geht's nicht gut, und dann stehe ich da meistens so, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Weil das ist ja auch so, also mir hilft immer der Vergleich mit halt wirklich körperlichen Krankheiten im Sinne von alle anderen Krankheiten. So nach dem Motto, wenn jemand einen Arm gebrochen hätte oder so, würde ich demjenigen ja auch nicht sagen, oh, weißt du, was mir geholfen hat? oder ich würde auch nicht versuchen, den Arm zu schienen, weil ich keine Ahnung habe, sondern ich würde ihm sagen, du gehst jetzt ins Krankenhaus, weißt du, was ich meine? Und ja, solche Vergleiche helfen mir dann eigentlich immer.
Ja. Was ich inzwischen bei Leuten dazu sage, wo ich weiß, dass sie das nicht immer so auseinanderhalten können, ist, dass ich wirklich vorneweg sage, hey, du, mir geht's gerade gut, ich möchte gerade eigentlich keine Ratschläge hören, ich möchte mich wirklich nur auskotzen. Und damit können die meisten Leute was anfangen. Ja.
Stimmt, ja. Das hatte ich auch in einer der letzten Folgen besprochen, dass es immer wieder die Tendenz gibt, dass Leute nicht so richtig raffen, wann man einfach nur über irgendwas wenden will, also sich so auskotzen will, oder wann man wirklich Ratschläge haben will.
Ja.
Weil bei mir ist es, ich will mich meistens aufregen, weil ich entweder genau weiß, was ich machen muss, oder ich kann nicht, so, ne? Oder ich traue mich nicht oder sonst was. Und die meisten lesen das irgendwie immer als, sie will Ratschläge haben. Und ich so, nein. In den meisten Fällen wirklich überhaupt gar nicht. Ich will einfach nur, dass mich jemand so versteht. Ne? Und das ist halt mit mentalen Krankheiten total schwierig, weil die ja, also vor allem bei der älteren Generation, immer noch sehr ja, negativ behaftet sind oder die einfach gar keine Ahnung haben, was es ist.
Ja.
Ja. Und dann halt so Sachen sagen wie, ja, es hat auch jeder. Und dann ist halt meistens so, nee, wenn du das auch hast, dann hast du auch ein Problem.
Ja, das kommt halt hinzu. Ich meine, diese ganzen Krankheitsbilder sind natürlich erst im letzten Jahrhundert erst so richtig aufgekommen, sind definiert worden, ja. Das sind menschengemachte Kategorien, aber diese Zustände gab es halt schon immer. Und damals wurden sie halt nicht ernst genommen oder die Leute sind halt einfach gestorben. Oder man hat sie anderweitig irgendwie aufgefangen, aber das heißt nicht, dass es nie da war. Also man kann von so vielen, ich halte nicht so viel von Ferndiagnosen, aber man kann bei sehr, sehr vielen historischen Persönlichkeiten schon relativ klare Anzeichen dafür finden, aus den Tagebüchern, aus den Erzählungen, dass die psychisch nicht ganz so gesund waren zu bestimmten Zeitpunkten ihres Lebens. Das ist es ja, die Leute denken, wenn du einmal psychisch krank bist, bist du für immer psychisch krank, und das trifft für manche vielleicht zu, aber es ist nicht immer gleich schlimm. So, man ist nicht sein ganzes Leben lang am Tiefpunkt der Depression. Es ist nicht immer ganz so schlimm. Es gibt auch Phasen, wo es besser ist.
Ja, also was mir da immer einfällt als Vergleich, ist mein Heuschnupfen. Mhm. Das klingt so total doof, aber es gibt ja auch so Depressionen, die immer mal wiederkommen.
Ja.
Und wo du zwischendurch halt so richtig normale Phasen hast und dich gut fühlst und so weiter. Und mein Heuschnupfen ist halt von der Natur bedingt, ist klar, aber das ist genauso. Also den Großteil des Jahres geht es mir gut, und ich erinnere mich nur sehr dunkel an daran, wie gemein das einfach ist, wenn man Heuschnupfen hat. Also weil du ja den ganzen Tag im Prinzip so in diesem Stadium verbringst von, der Körper ist total angespannt, ne? Und wenn es dann wieder da ist, dann ist jedes Mal wieder so, oh mein Gott, das ist so schlimm, obwohl ich es jedes Jahr davor erlebt habe, so, ne? Aber Heuschnupfen kann ja auch wieder weggehen. Also das sehe ich gerade bei meinen Eltern. Die hatten auch richtig schlimmen Heuschnupfen ihr ganzes Leben, und in den letzten 10 Jahren ist das sehr zurückgegangen. Jetzt sage ich nicht, dass Depressionen wie Heuschnupfen sind, aber so diese Mechanismen dahinter, ne? Also ich meine, ich habe auch quasi nicht immer Heuschnupfen, aber ich bin immer auf diese Sachen allergisch. So, I don't know.
Ich finde, das ist,
das ein guter Vergleich ist.
Nee, ich finde, das ist gar kein so schlechter Vergleich, weil wenn man beim Heuschnupfen wieder eine volle oder eine laufende Nase hat, dann erinnert man sich nicht mehr richtig oder sehnt sich so nach diesen Tagen, wo die Nase nicht gelaufen ist oder nicht verstopft war und denkt sich so, ja, mein Gott, genau. war es mal besser, ich kann mich nicht mehr daran zurückerinnern. Und ja.
Genau so ist es, ja.
Also es gibt schon ein paar Ähnlichkeiten. Natürlich ist es nie eins zu eins dasselbe, aber da hängen halt alle Vergleiche, weil psychische Erkrankungen und körperliche Erkrankungen halt sich nicht eins zu eins übertragen lassen, auch in der Behandlung leider nicht.
Ja. Ja, vielleicht macht die Forschung da ja noch irgendwas, obwohl die Forschung ja mega kompliziert ist. Also wirklich sehr kompliziert. Aber wir wollten ja eigentlich über, wie das in Büchern ist, sprechen. Also auch. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich in den letzten paar Jahren immer mehr Bücher über Depressionen gesehen habe. Also auch fiktive Bücher so. Also zum Beispiel gibt es ein Buch, das heißt Die schlimmste Depression der Welt, glaube ich. Oder Die beste Depression der Welt.
Oh ja, das steht auf meiner Wunschliste.
Genau, das habe ich gelesen und ich fand es so meh. Aber das liegt halt leider an der Art, wie Depressionen nun mal sind. Du kannst halt mit Depressionen keinen Spannungsbogen aufbauen. Es ist halt leider so. Vor allem, wenn du nicht die Miracle-Heilung durch irgendwas am Ende machen willst, weißt du? Also es ist ja auch so ein Trope in Büchern, dass dann gesagt wird, oh, okay, sie lernen einen Menschen kennen oder verlieben sich oder sonst was und danach sind sie komplett geheilt und das ist halt so nicht. Und auf der einen Seite, ne, auf der einen Seite finde ich super, dass diese neuen Bücher das besser reflektieren, dass es halt nicht so ist, dass du halt auf einmal geheilt bist und dass du wahrscheinlich auch, wenn du das Buch nicht, keine Ahnung, 2-4 Jahre spielen lässt, dass du dann auch nicht beschreiben kannst, wie es weggeht, sondern dass halt eine Depression halt quasi wie so ein langsamer Fluss ist, ne, der dich halt so der dich halt so abschleift, wie der die Steine im Flussbett abschleift. Mhm. Und dass das in den Büchern halt auch reflektiert wird, das Dumme ist nur, das Buch ist dann halt nicht mehr spannend, weil es halt quasi immer die gleiche Emotion ist, immer das gleiche, also ne, weil Depressionen stellen sich ja sehr unterschiedlich dar, aber vielen geht es ja so, dass sie nicht mehr so wirklich Emotionen empfinden, also nicht mehr viele. Und so ist halt auch dieses Buch gewesen. Und auf der einen Seite war ich so, ja, das stellt das viel besser dar. Auf der anderen Seite war ich so, ja, das Buch an sich ist aber immer noch nicht so gut. Und das fand ich irgendwie ein bisschen doof.
Ja, das ist immer so die, wenn es zu nah manchmal an der Realität ist, dann ist es manchmal so wie so ein, ja, so eine bittere Pille, die man eigentlich nicht schlucken möchte. So. Ich meine, ich habe auch schon einige Bücher zu dem Thema gelesen. Gar nicht so viele, wie ich dachte. Ich habe jetzt mal meine Rätselliste durchgeschaut und so mein Bücherregal. Und ich muss auch sagen, ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, was Bücher anbelangt. Aber so tatsächlich, wo die das ausgesprochen zum Thema hatten, waren gar nicht so viele Bücher. Da stehen noch mehr auf meinem ungelesenen Stapel. Aber ich habe tatsächlich ein paar Bücher gefunden, wo ich das eigentlich sehr interessant dargestellt fand. Die waren jetzt nicht alle super mega gut, aber ein paar davon waren schon ganz gut. Und
ja, dann sag mal, welche.
Also, welche Bücher ich sehr gerne mag, sind die von Sarah Kuttner. Also Mängelexemplar, aber auch Kurt. In Kurt geht es ja vor allem um Trauer. Aber ich mag an ihren Büchern, dass sie es gut schafft, irgendwie so sehr schwere Themen locker und nicht so dramatisierend, aber trotzdem mit dem gebührenden Ernst irgendwie darzustellen. Und die fand ich einfach gut, weil ich da das Gefühl hatte, da war sowohl dieser Schmerz als auch diese paradoxe Lebensfreude, die man manchmal so trotzdem in diesen schweren Momenten empfindet.
Ja. Ich habe die nicht gelesen, ich kann dazu nichts sagen, aber es klingt sehr gut, sagen wir es mal so. Dann muss ich die mir wohl auch auf meine Liste schreiben.
Kann ich empfehlen. Ich habe Mängelexemplar habe ich, glaube ich, als Hörbuch gehört, von ihr selbst gelesen. Das fand ich sehr amüsant. Ich glaube tatsächlich, dass die vielleicht zum Hören einfacher sind als zum Lesen. Zumindest ging es mir bei Kurt so. Kurt habe ich gelesen und Mängelexemplar habe ich gehört. Und ich glaube, ich habe es besser gelesen.
Okay. Was mir aufgefallen ist, ich habe natürlich auch durch mein Bücherregal geguckt und ich habe tatsächlich ein paar mehr gefunden, als ich dachte. Und war darüber ganz erstaunt. Aber was ich zuallererst gefunden habe, waren natürlich die Bücher von Matt Haig.
Ja, die sind auch gut, finde ich.
Also, genau. Also die das erste Buch war ja wie hieß es nochmal? Die besten Gründe am Leben zu bleiben.
Genau.
Aber die, Ja.
Das ist auch das Einzige, was ich bisher gelesen habe von ihm. Die anderen liegen
Ja.
noch ungelesen rum.
Ja, aber dabei geht es ja um seine Angststörung, die er als junger Mann entwickelt hat und wo er der festen Überzeugung war, dass er sein 30. Lebensjahr nicht mehr miterlebt. Und wo er auch mehrere, also ich glaube ein oder zwei Suizidversuche hinter sich hatte, weil er seine Angststörung einfach überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hatte.
Ja.
Also gar nicht. Und weil er auch nicht mehr in den Supermarkt gehen konnte und so. Und das Buch ist halt quasi so eine Mischung aus persönliche, also Autobiografie und Tipps und Tricks und verschiedene kleine Anekdoten und so kleine süße Sachen, die er so hat und die er da so eingebaut hat. Und ja, also das Buch ist halt quasi das die Gründe am Leben zu bleiben. Und das war ja auch Matt Haigs größter Durchbruch, soweit ich das
Ja.
jetzt im. Genau. Und das zweite, was er hatte, war Notes on a Nervous Planet.
Ja, das steht hier noch.
Das finde ich auch super, wo es nicht mehr so ganz nur noch um seine oder generelle Mental Health geht, aber auch viel, weil es ihm halt darum geht, wie verändern wir uns durch das Digital Age? Also, ne, digital, wie beeinflusst uns das und sollten wir halt mehr damit machen oder weniger damit machen
Ja.
oder sonst was? Und halt auch auf die momentane Weltlage bezogen, ist auch super, wenn es einmal richtig schlecht geht. Und dann hat er ja noch die Kinderbücher, in denen es auch immer darum geht, so ein bisschen Awareness zu schaffen. Und jetzt kommt bald raus The Comfort Book, was er über, ne, seinen eigenen Lockdown geschrieben hat, wo es einfach um Dinge geht, die ihm gut tun.
Ja.
Und die er gefunden hat, dass sie ihm gut tun und warum sie ihm gut tun. Und ich glaube, das sind so diese ganz wholesome Bücher, die richtig gut sind, wenn man sich mal wieder in einer schweren Phase befindet. Und das sagen auch ganz viele Rückmeldungen zu vor allem ziemlich beste Gründe, am Leben zu bleiben. Ha, jetzt habe ich doch wieder den Titel gesagt. Ich habe mich wieder erinnert. Yay!
Ja, was ich an seinen Büchern halt mag, ist, dass die halt quasi, also sie sind jetzt keine Ratgeber oder so in dem Sinne, sondern sie sind halt einfach so, sie geben einem das Gefühl, dass man erstens nicht so alleine ist und zweitens, dass es halt eine Perspektive gibt und eine Hoffnung und es gibt Leuten, denen es ähnlich geht und so ein bisschen wieder den Fokus zu richten von, ah, mir geht's schlecht und das wird nie wieder aufhören zu dem hin, hey, es wird besser und es lohnt sich auch, es gibt Gründe und es gibt Auswege und es gibt Menschen, denen das wichtig ist und denen du wichtig bist und das ist schon wertvoll, wenn ein Buch sowas auch erzeugen kann bei den Leuten.
Ja, definitiv. Also vor allem, weil er gesagt hat, dass er sich immer so hilflos gefühlt hat. Und das ist ja auch viel bei Angststörungen oder bei Depressionen so, dass die Leute irgendwie keinen Ausweg mehr sehen. Oder nicht sehen, dass sich irgendwas so sehr verändert, dass sie halt nicht mehr sehen, wie sie aus dieser Situation jeweils wieder rauskommen sollen.
Ja.
Und genau da setzt halt das Buch an und sagt, hey, ich habe das auch gedacht und ich habe das für 10 Jahre gedacht und hier bin ich.
Ja.
So, ne? Und er sagt auch, dass ihm Sport und viel Sonne und gutes Essen zwar helfen, aber dass sie natürlich, oder Yoga, er macht viel Yoga, habe ich auf Twitter gesehen, aber dass sie halt nicht seine Behandlung ersetzen können. Also, dass es besser ist, aber dass es halt auch nicht dagegen hilft, wenn dann halt das Monster halt wieder zurückkommt, wie er das nennt.
Ja.
Und das ist halt eine wunderschöne Sache, weil er sich jetzt nicht hinstellt und sagt, hey, ich habe alle Geheimnisse herausgefunden mit mir, ich habe das alles durcherlebt und jetzt bin ich perfekt, sondern er sagt, nein, ich bin nicht perfekt, das kann immer wieder kommen und ich bin mir dessen sehr bewusst, aber ich genieße es, wenn es weg ist.
Ja.
Und das finde ich sehr wholesome und eine sehr gute Sichtweise, gerade halt für Leute, die sich so in einer Sache befinden, wo sie halt keinen Ausweg sehen, so wie eine Pandemie.
Ja, und dadurch, dass wir halt so wenig über psychische Erkrankungen wissen, würden sich solche Personen vielleicht auch nicht unbedingt gleich als erstes einen Depressionsratgeber gönnen, sondern
Nee.
vielleicht wirklich so ein niederschwelliges Buch, wie Matt Haig das geschrieben hat. Was da auch immer sehr oft wieder kommt, ist Der schwarze Hund von Matthew Johnston. Oder Johnstone, ich weiß es gar nicht genau. Das ist ein Kinderbuch, um quasi Kindern das zu erklären mit Bildern und so, wie so eine Depression sich anfühlt und so. Und das ist eben der schwarze Hund, der dann immer da dabei ist.
Ah, okay.
Das ist, glaube ich, ein
Den
Zitat
kenne ich
von
nicht, aber
Winston
finde ich interessant.
Churchill. Das liegt auch in fast jeder Psychotherapiepraxis und jeder psychisch, also in jedem Praktikum, wo ich bisher gemacht habe im Studium, lag das irgendwo rum. Das ist ganz witzig, aber es ist halt wirklich, es ist sehr simpel erklärt für die Leute.
Ja, ich Ja, stimmt. Ich weiß, dass Churchill irgendwann mal gesagt hat, dass sie in irgendwas schwarz ist. Also wahrscheinlich dieser Hund, ne? Dass der quasi immer bei ihm dabei ist und dass moderne Wissenschaftler so vermuten, dass er auch Depressionen gehabt hat. Was ich gar nicht so unwegig oder abwegig finde, bei jemandem, der versucht hat, die Nazis zu bekämpfen.
Ja.
Aber genau, wo war ich? Ach so, ja, genau, apropos Kinderbücher. Ich habe auch ein paar Jugendbücher rausgesucht, weil Kinderbücher habe ich jetzt keine, die so einfach nur auf Mental Health zugeschnitten sind. Aber zum Beispiel die Jugendbücher von Adriana Popescu. Da gibt es zwei, die haben einen definitiven Schlag in Mental Health. Also das eine ist Mein Sommer auf dem Mond, wo eine Pro also wo es um eine Gruppe von Teenagern geht, die wegen mehrerer Mental Health Probleme halt in einer Jugendpsychiatrie Klinik sind. Und ja, wie es denen so geht, wie deren Familiensituation ist und so weiter. Also im Prinzip so, wie sie sich kennenlernen und so weiter. Und das geht wirklich halt nur darum und nur um die Zeit in der Klinik. Und das finde ich, also ich fand das Buch ziemlich gut und nicht nur, weil die Charaktere halt schön waren und weil es einfach eine wunderschöne eine Geschichte war, sondern halt auch, weil diese Charaktere sich halt auch großteils ohne Vorurteile begegnen und weil das Buch ihre Geschichte auch auserzählt und da auch völlig vorurteilsfrei rangeht und das finde ich sehr schön.
Das ist voll schön. Also ich habe noch ein Jugendbuch von Ava Reed. Ich glaube, Alles, Nichts und ganz viel dazwischen heißt es. Das ist so
Das habe
ein,
ich mir auch aufgeschrieben.
ja, genau, das, da fand ich vor allem gut, dass es halt so ein ausführliches Vor- und so ein ausführliches Nachwort gab, weil es schon halt so ein paar Sachen waren, die so ein bisschen, sag ich mal, dramatisierend dargestellt wurden für Spannungseffekte. Aber trotzdem fand ich schön, dass es halt so war, ne? Die lernen sich da kennen und lieben, aber dass es halt nicht so war, wow, sie haben die Liebe gefunden und damit ist das jetzt alles, sind alle Probleme gelöst, so. Sondern es war wirklich, das hat ihnen so ein bisschen neuen Mut gegeben und hat noch mal so einen Anstoß gegeben und dann wurde halt so ein bisschen Timeskip-mäßig übersprungen und so und das fand ich aber gut gemacht und dann im Nachwort auch noch mal sehr genau darauf eingegangen und sehr ermutigt, auch sich Hilfe zu holen und das finde ich immer schön, vor allem weil positive Repräsentation von psychiatrischer oder psychologischer Behandlung in Büchern, Filmen und Medien komplett unterrepräsentiert ist. Mir fallen so viele Negativbeispiele ein, wo Psychiatrien Orte des Grauens sind, also das gesamte Horrorgenre sowieso, aber
Ja,
auch
total.
Filme, wo das jetzt keine Rolle spielt, so Einer flog über das Kuckucksnest oder Durchgeknallt und all diese Filme haben so ein unfassbar herrisches Bild von der Psychiatrie, das halt aus so einem ja, gut, teilweise berechtigt, weil die Geschichte der Psychiatrie halt nicht immer
Ist
so,
schon ziemlich grausam,
ja.
ne? Also,
Aber es gibt halt sehr wenig Repräsentation von der heutigen Psychiatrie, von der heutigen Psychologie. Und das ist immer ein bisschen schade, weil in der Gesellschaft halt dadurch erstens Vorurteile auch gefestigt werden. Und weil das Erste halt, woran die Leute denken, meistens irgendwie Film- oder Bücherbeispiele sind so. Und dann natürlich auch die Vorbehalte gegenüber vielleicht einer eigenen psychologischen Behandlung sehr, sehr hoch sind.
Du hast bei mir jetzt genau zwei Assoziationen hochgeholt. Die erste ist total harmlos, glaube ich, und die zweite ist richtig krass. Also die erste ist, dass ich vor Jahren mal ein Jugendbuch gelesen habe, Godspeed, also die Reihe. Und ich wage mich, ich meine mich daran zu erinnern, dass also das ist ein Raumschiff, wo die halt eine Zivilisation transportieren sollen. So, ne? Und das Raumschiff, habe ich Traumschiff gesagt? Raumschiff. Das Raumschiff ist irgendwie 5000 Jahre unterwegs und die müssen sich halt immer fortpflanzen, ne? Damit sie halt als Zivilisation da ankommen. Weil die halt haben halt die Technologie, das Raumschiff zu schicken, aber nicht die Menschen irgendwie einschlafen zu lassen oder sonst was. So. Und die haben da wohl auch eingeschlafene Leute drin, die halt erst auf dem Planeten wieder aufwachen sollten, so Biologen und so Raumfahrer und solche Leute, ne? Aber halt auch diese Zivilisation, die das Ding halt am Laufen hält. Und eine von denen wacht halt auf. Das ist ja dieses Klischee, ne? Und die kommt damit gar nicht klar, dass sie jetzt ihr ganzes Leben in diesem Raumschiff verbringen muss. Weil das ist ja wieder das Klischee, ne? Sie wacht viel zu früh auf und muss jetzt ihr ganzes Leben da verbringen. Und die wird dann halt in so eine Art psychiatrische Anstalt geschickt. Und ich weiß noch ganz, ganz im Hinterkopf, also wirklich ganz vage, dass ich diese Repräsentation da richtig, richtig schlimm fand, weil das wirklich so dargestellt wurde wie ein komplettes Irrenhaus. Also, ne, sind halt nur komplett komplett irre Menschen und die sind total verrückt und die wurden auch so, ne, das wurde auch so aufgespielt und so nach dem Motto, oh mein Gott, was ist mit denen los und so.
Ja, sehr reißerisch wahrscheinlich.
Genau, sehr reißerisch und dann, also weil sie halt nicht damit klarkommt, dass sie halt keinen Himmel mehr sehen kann und keine Sonne und sowas, was völlig nachvollziehbare Reaktionen sind, aber sie wird halt nicht auf Augenhöhe behandelt, sondern als wäre sie halt diese durchgeknallte irgendwas. Das ist das Erste und das Zweite ist die zweite Staffel von American Horror Story. Oder was, die dritte?
Die ja zweite, auch Asylum, ja.
Genau, Asylum spielt ja ne, in einer Nervenheilanstalt damals, als die tatsächlich noch total beschissen waren. Aber ich konnte nicht über die erste Folge hinaus gucken, weil es mir so, also weil es mir wirklich so gegen den Strich ging, wie die das da gezeigt haben. Und natürlich soll es Horror sein und so. Aber ich fand das richtig, richtig scheiße.
Ja, es viel, also da habe ich mal einen interessanten Gedanken gelesen, aber das führt viel zu weit und da fühle ich mich auch nicht bewandert genug, ob Horror an sich nicht teilweise sehr ableistisch ist, weil der Verlust von Kontrolle und generell Sachen sehen, die nicht da sind, Sachen hören, die nicht da sind, da halt oftmals als Stilmittel oder als der absolute Horror so diese... Ganz viele Horrorbösewichte sind ja auch einfach sehr exzentrische Leute und natürlich sind die dann gewalttätig und Mörder, aber teilweise werden da halt auch viele Sachen verteufelt, sage ich mal, die in unserer Welt gar nicht böse sind. Also der klassische Trope ist ja der schizophrene Bösewicht oder der Bösewicht mit der multiplen Persönlichkeitsstörung. Aber zu Asylum, also
Split.
Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Da kommt ja dann auch noch der Nazi-Arzt oder ein Nazi-Arzt, wie hieß der?
Ja, genau. Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht, der kommt ja dann auch noch vor. Und in dem Sinn finde ich das, also wenn es klar Horror ist, finde ich das nicht ganz so schlimm, auch wenn es natürlich keine schöne Repräsentation ist, aber weil es da dann halt so überzogen und so krass dargestellt ist und es ist Horror und man weiß es. In der Abgrenzung finde ich das teilweise okay. Also so ein Buch, was ich mir so auf diese Meh-Liste aufgeschrieben habe, war Der Insasse von Sebastian Fitzek. Das spielt halt auch mit diesem Gedanken, dass so psychiatrische Anstalten so ein richtiger Höllenort sind und gruselig und bla. Mhm. Und dann kommt er da hin und es ist gar nicht so gruselig. Aber da sind auch die Mitinsassen, sind so richtig komisch dargestellt und wirklich, als wären die komplett unfähig und nicht ihre eigenen Sinne und als hätten so keine eigene Geschichte. Und er hat versucht, es so ein bisschen neutral darzustellen, aber es hat nicht geklappt. Und ich fand das Buch trotzdem sehr spannend und sehr gut. Aber teilweise dachte ich mir trotzdem so manchmal so, und so ging es mir mit American Horror Story auch, der zweiten Staffel, aber ich konnte es trotzdem auch irgendwie genießen, diesen Trope so. Aber es kommt wirklich, manchmal ist es so eine ganz schmale Gratwanderung.
Ja, was mir halt beispielsweise aufgefallen ist, es gibt auch, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, ne, von Ursula Poznanski gibt es auch ein Buch, wo jemand in so einer Jugendnervenheilanstalt ist, glaube ich, aber in der heutigen Zeit und nicht weiß, warum er da ist, glaube ich. Und also im Prinzip geht's, also das ist der große Plot des Buches, wer das jetzt nicht hören will, klickt mal eine Minute weiter oder so, geht's darum, dass der so kleine Nanobots in sich implementiert hat. Ich hab den Namen gerade nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass er halt so ein Experiment ist. Und ich finde das richtig schlimm, weil das halt dieses, weil das diesen Trope festsetzt von in Nerven, also in Psychiatrien oder in psychologischer Behandlung oder so, gibst du all deine Kontrolle ab und die können mit dir machen, was sie wollen.
Ja, das und ist ganz
die
schlimm.
Und die Sache ist halt, dass das, wenn du das häufig genug siehst, dass du und dann wirklich mal psychiatrische Hilfe brauchst, dann hast du ja unfassbare Angst vor diesen Anstalten oder vor diesen Häusern. Und dann wirst du dich auch nicht auf irgendwas einlassen können, was natürlich in den meisten Fällen überhaupt nicht so ist, dass du ausgenutzt wirst. Oder weil in den meisten Fällen wollen die dir einfach nur helfen.
Ja.
Natürlich gibt es Sachen, wo dann Sachen ausgenutzt werden und so. Dann gibt es Real-Life-Beispiele, die absolut grauenhaft sind. Das ist schon klar, man muss immer skeptisch bleiben. Aber dass dieser Trope sich so festgesetzt hat und dass das häufig diese Horrorszenarien immer noch sind, finde ich unfassbar schädlich. Was mir gerade auch einfällt, ist ein Buch, das nur lose mit Psychiatrie zu tun hat, aber trotzdem ist After the Fire von, keine Ahnung, irgendeinem Will, ist aus dem DTV-Verlag. Und da geht es um Kinder, die einem Kult angehört haben. Und der Kultleader ist in den USA in Feuer gefallen, also ist völlig fiktiv, ne? Mhm. Aber ist der Kultanführer ist quasi mit den Autoritäten so aneinander geraten, dass es da, ja, dass der ganze Kult quasi abgebrannt ist und nur ein paar Kinder gerettet werden konnten. Und diese Kinder sind jetzt halt, weil die ganzen Eltern dem Kult angehört haben und jetzt weg sind oder tot sind, sind die in einer Nervenheilanstalt oder in einer Psychiatrie. Und die vertrauen keinem von denen. Und die fühlen sich, als wären sie im Gefängnis. Und im Prinzip ist es ja auch so, weil die überhaupt nicht wissen, wohin mit den Kindern. Und sie können nicht gehen, weil sie keinen Vormund haben und so weiter und so fort. Ne? Und du merkst richtig, wie das Buch, ich glaube, das Buch will das noch nicht mal, aber das Buch lässt den Arzt als komplette Vertrauensperson darstellen. Und das finde ich wirklich schön. Weil, also natürlich ist es aus der Sicht eines dieser Kinder, also sie ist schon eine Jugendliche, erzählt und sie mag den Arzt halt überhaupt nicht und will nicht mit ihm reden, aber du als Leser kannst halt schon sehen, okay, der Arzt will eigentlich nur ihr Bestes. Und das läuft auch die ganze Zeit so weiter und das finde ich ultra schön, dass halt wir wirklich mal gesagt wird, okay, die wollen wirklich nur euer Bestes. Und die wollen wirklich nur, dass es euch gut geht.
Ja, das ist und, mega schön.
Ja, das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Das hatte ich vorher auch nicht auf meiner Liste. Aber, ja, das war halt ein großteils sehr unproblematischer Arzt, der sich halt wirklich um diese Kinder gesorgt hat. Und das fand ich einfach sehr schön. Das Buch ist auch so, ansonsten gut.
Ja, klingt gut. Ja, das ist halt das Problem. Also bei der Psychologie oder bei der Psychiatrie gibt's nicht so diesen Vertrauensbonus, ne? Wenn du sagst, du warst bei einem beschissenen Frauenarzt oder so, nicht Frauenarzt, Gynäkologen oder einer Gynäkologin, dann gehst du halt zum nächsten. So.
Ja, genau.
Und bei der Psychologie ist es oft so, wenn du einen beschissenen Psychologin oder Psychologen hattest, dann sagst du halt, ich will nie wieder was damit zu tun haben. Und das ist halt ganz oft sehr schwierig für uns als Behandelnde, da dann nochmal irgendwie das Vertrauen wieder aufzubauen. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass dieser Zugang zu Psychotherapie und zu psychologischer Behandlung so schwierig ist. Also in meiner Traumvision, ne? gibt es später irgendwann mal so PsychologInnen, wo du da hingehen kannst, wie zum Hausarzt, ne? Wenn du dich gerade schlecht fühlst, dann gehst du dahin und dann redet ihr und wenn du merkst, okay, ich brauche jetzt mehr Hilfe, dann fängst du vielleicht eine Therapie an, eine Kurzzeittherapie und wenn nicht, dann gehst du halt nach dieser Stunde wieder heim und fühlst dich vielleicht ein bisschen besser. Das ist so meine utopische Version, wie ich mir Psychotherapie oder psychologische Behandlung oder Beratung wünsche. Weil aktuell ist es ja so, du rufst bei 80 PsychologInnen an und kommst dann bei 5 auf die Warteliste und hast dann eine Wartezeit von 2 Jahren und dann hast du vielleicht eine Behandlung und dann passt es aber menschlich nicht und dann lässt man sich da halt von diesem Psychologen oder dieser Psychologin behandeln, obwohl man gar nicht gut mit der klarkommt und dann ist das Vertrauen weg und naja, der Drops ist gelutscht, also ja.
Ja, im Prinzip schon.
Also das hat teilweise schon realistische Gründe, dass da das Vertrauen nicht ganz so da ist. Aber ich freue mich immer, wenn es eine positive oder zumindest nicht negative Repräsentation dieser Berufsgruppe gibt.
Ja, was mir dazu einfällt, also das ist jetzt auch, glaube ich, mein letztes Buch, wo es wirklich um Leute geht, die in der Psychiatrie sind, hoffe ich. Das ist von Holly Byrne, Are We All Lemmings and Snowflakes? Der Titel ist so sperrig, ich finde den richtig schrecklich, aber das Buch an sich ist echt gut, weil das Mädchen, um was es geht, hat halt manische Depressionen. Das heißt, sie ist halt total manisch und also manisch im Sinne von sehr euphorisch, ne, muss die ganze Zeit was machen, hat viele Ideen, übersprudelnde Kreativität, bla bla und brennt innerhalb einer Woche komplett aus und hat dann halt Depressionen. Und das halt in so einem unregelmäßigen Abstand. Und irgendwann wird es halt so schlimm, dass sie dafür halt in diese Psychiatrie muss und da auch Freunde hat und so weiter, die halt auch andere Probleme haben, also Essstörungen oder sowas. Und die in dem Buch beschäftigen sie sich, das Wort Snowflake im Titel hat es schon fast so ein bisschen verraten, auch damit, wie die Medienrezeption ist von Jugendlichen, die halt psychische Probleme haben. Machen auch am Ende so ein Projekt zusammen, was sie in einer manischen Phase gemacht hat und dann bricht sie komplett zusammen, als sie das Projekt quasi fertig hat und dann ist so ein erster Heilungsschritt quasi am Ende, dass sie in ihrer depressiven Phase noch mit den Leuten das Projekt so anpreist und das fand ich ganz schön, so ne, nach Motto, oh, man sieht eine Besserung, weil sie in der depressiven Phase das hinkriegen kann. Also, ne, zumindest noch mit ihren Freunden mitzugehen, auch wenn sie nicht mehr so die überdrehte irgendwas ist. Und das fand ich auch eine gute Darstellung. Ich weiß nicht mehr so unfassbar viel von dem Buch, aber ich fand die Darstellung von der Manie echt richtig gut. Also ich habe noch kein anderes Buch über Manie gelesen, Also gar keins. Aber ich fand das richtig gut dargestellt, weil ihre Gedanken dann auch so richtig schnell wurden. Und du hast auch gemerkt, das Tempo von dem Buch hat total angezogen und es war alles total, so ein bisschen verwirrend, was eigentlich abgeht. Und dann wurde es auch aus der Sicht der anderen Charaktere beschrieben. Und ich fand das richtig schön. Ja, weil für Leute, die halt keine Ahnung davon haben, ist das wahrscheinlich so ein erster Zugang davon. Und dann liest man das und weiß wahrscheinlich so, hey, also wenn man irgendwas davon mal im realen Leben begegnen sollte, dann hat man schon mal so einen Zugang, anstatt mal irgendwo gehört zu haben, dass es sowas wie manische Depression überhaupt gibt.
Ja, vor allem, weil sich die meisten Leute unter den Begriffen halt nichts vorstellen können. Also es gibt immer noch sehr viele Vorurteile über psychische Erkrankungen. Dann gibt es unfassbar viele Medien, wo die einfach falsch dargestellt sind. Also gerade das Beispiel Schizophrenie. Also für alle Zuhörenden, die das vielleicht nicht wissen, Schizophrenie ist nicht mehrere Persönlichkeiten haben, sondern Schizophrenie hat meistens mit Stimmen hören, Halluzinationen und ja, so eine Art Verfolgungswahn teilweise zu tun, je nachdem. Also es ist eher so eine Ängstlichkeit und diese Leute sind nicht per se aggressiv. Punkt.
Das habe ich auch, das habe ich auch ge, 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 ich habe so einen Film gesehen oder so. Also, ach, das fällt mir gerade ein. Also, es gab hier diesen Film Split,
Den habe ich
ne?
nicht gesehen, weil ich ganz viel
Ich
darüber
auch
gehört
nicht.
habe, wo ich mir gedacht habe, nein, gebe ich mir nicht.
Ich auch nicht. Ich wollte den unbedingt sehen, weil ich mir dachte, oh, es ist ein cooles Thema. Dann habe ich gesehen, dass jemand, der das hat, darüber geredet hat. Also, eine Frau, die halt wirklich gespaltene Persönlichkeiten hat. Und die hatte einen YouTube-Kanal. Und da hat sie darüber geredet. Und diese Frau hat den YouTube-Kanal nicht mehr, weil, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber Trisha Paytas hat damals das gesehen und meinte, ach ja, das habe ich auch. Und hat dann für einen Monat oder so so getan, als hätte sie DID. Also das heißt ja dann im Fachjargon.
Dissoziative Identitätsstörung, ja.
Genau, danke, ich wusste nur das Englische. Aber genau, DID und wusste einfach gar nichts davon und hat den Menschen, die das haben, halt wirklich nicht geholfen, indem, dass sie halt so richtig uninformiert darüber geredet hat. Und es war ein richtiges Drama vor ein paar Jahren.
Scheiße.
Aber das ist mir jetzt wieder eingefallen, vor allem, weil halt solche Filme und sowas dann halt also das Bild im Kopf zementieren, so sind Leute mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und das ist ja auch beispielsweise ein Psycho so, also ne, Norman Bates, der sich gleichzeitig als seine Mutter versteht, so,
Ja.
ne? Oder auch in, oh, wie hieß das nochmal, Dress to Kill, wo, also das sind auch solche Sachen, die Transgender-Menschen total schlecht darstellen, aber in Dress to Kill hat der halt irgendwie zwei Persönlichkeiten und das wird beschrieben als, da ist ein Mann drin und eine Frau drin und die Frau mag es nicht, wenn der Mann andere Frauen anguckt oder so und deswegen bringt sie die um. Und dieser Film ist halt gerade deswegen halt richtig, richtig schlimm aus heutiger Perspektive. Ja, und solche Medien zementieren dann halt im Kopf Sachen von bestimmten Gruppen oder bestimmten Krankheiten, die halt einfach nur schädlich sein können.
Ja, vor allem es sind ja nicht die Einzelrepräsentationen, die da irgendwie was Negatives machen, aber es ist dieses fehlende Gleichgewicht. Weil, wenn ich jetzt wieder das Beispiel von Ärztinnen heranziehe, es gibt Grey's Anatomy, es gibt der Bergdoktor, es gibt x Serien, wo Ärztinnen totale Helden sind und man sieht so, wie sie ihren Arbeitsalltag bestreiten, dass sie wirklich alles für ihre Patientinnen tun. Und natürlich gibt es auch Filme, wo Ärztinnen die Bösen sind oder wo sie mal negativ dargestellt sind, aber bei der Psychologie und auch bei psychischen Erkrankungen ist da einfach die Repräsentation generell eher negativ und es kommt Gott sei Dank so langsam, zumindest was Depressionen anbelangt, so eine positive Repräsentation oder einfach eine ja, realitätsnahere Repräsentation kommt so langsam auf und das wünsche ich mir natürlich auch für andere psychische Erkrankungen, weil die Depression ist halt, sage ich mal, die salonfähigste psychische Erkrankung, weil ja. Die Leute sind traurig, darunter können sich dann doch viele was vorstellen. Die Leute sind antriebslos. Das ist einfacher zu erklären als vielleicht eine Borderline-Störung oder eine Schizophrenie, wovor die Leute einfach immer noch irgendwie so ganz viel Schiss haben und da auch eigentlich gar nicht so genau drüber Bescheid wissen wollen, an vielen Stellen so. Es ist auch immer leider noch so, dass in vielen Kliniken, wenn dann da irgendwie jemand Neues aufgenommen wird und dann so Diagnose Borderline, dann so, ach nee, nicht schon wieder. Was halt auch vom Personal mich echt enttäuscht, wenn sowas gesagt wird, ne, weil, ja, die Leute brauchen Hilfe, die haben sich das nicht ausgesucht.
Ja, genau. Die haben sich ja ihre Krankheit nicht ausgesucht. Also, ne? Also keiner sucht sich seine Krankheit aus, außer man, keine Ahnung, haut sich ein Beil in die Hand oder so. Aber was mir da gerade eingefallen ist, ist Dr. House. Ich weiß nicht, ob du Dr. House gesehen hast,
Ja.
aber in der, ja, ist ja auch ein bisschen, also aus der heutigen Sicht ziemlich schlimm. Es war mal meine absolute Lieblingsserie und dann habe ich versucht, das nochmal zu gucken und habe schon in den ersten zwei Folgen mir gedacht, alter Falter, was ist das denn für eine Scheiße? Aber vor allem ist mir gerade aufgefallen, dass House ja in der vorletzten Staffel am Ende und in der letzten Staffel am Anfang, zumindest glaube ich das, auch in der Psychiatrie ist. Und Dr. House, der größte Mediziner aller Zeiten, der alles kann und so weiter, findet, Psychiater sind Quacksalber.
Ja.
Und das fand ich auch so richtig schlimm dargestellt, weil es war klar, dass House, also es ist über die ganze
Ja,
Serie
der ist
klar,
auch übelst abhängig.
House hat ein übelstes Abhängigkeitsproblem an seine Schmerzpillen, was ja in Amerika in Anführungszeichen eine normale Krankheit ist, weil die da ja so ein Problem haben mit verschreibungspflichtigen Schmerzkillern. Und er ist dann da. Und er versucht die ganze Zeit, weil er das mit allen anderen auch gemacht hat, auch das Klinikpersonal zu manipulieren. Und auch der Zuschauer denkt sich, ah ja, der wird sich auch hier jetzt rausmanipulieren. Und ich fand es eine wunderschöne Szene, als der Doktor ihm dann gesagt hat, Alter, was machst du hier? Wir sehen das und du kommst hier nicht raus, nur weil du versuchst, uns zu manipulieren, so wie alle anderen auch. Und also als Zuschauer fühlt man sich da erstmal total vor den Kopf gestoßen, weil bisher ist man immer irgendwie gewohnt, dass House mit seinen Manipulationen zumindest so halbwegs durchkommt. Und das fand ich schon cool, obwohl der Rest halt wirklich nicht gut dargestellt ist, dieser Psychiatrie. Also wirklich nicht so gut. Aber das fand ich eine coole Sache.
Ja, ich glaube, in Scrubs gibt es auch eine Psychologin, mit der JD dann eine Weile zusammen ist. Aber die ist auch so ein bisschen weird dargestellt, ne? Die ist auch so nicht ganz normal, also nicht so wie die anderen Figuren. Das schwenkt immer so was mit, so was Bewertendes, so was, das, was man halt oft
Sie ist
Psychologinnen.
keine richtige Ärztin,
Genau,
so
genau. Und
solche
das ist
Sachen,
eher so
ne?
manipulierend und so von oben herab. Und natürlich gibt es solche Kolleginnen, die dann nicht unbedingt das Beste wollen, aber trotzdem ist es so, das tut mir immer so weh, wenn das mitschwingt, weil das dann halt irgendwie so eine Unterstellung ist. Und ja, gibt halt überall schwarze Schafe, aber ja.
Ja, definitiv, aber ich will da gar nicht drüber reden, weil du hast jetzt gerade Erinnerungen hochgeholt, weil ich Scrubs vor, keine Ahnung, 10 Jahren geguckt habe oder so. Und ich glaube, alles, was ich sage, ist jetzt richtig schlimm. Aber du hast natürlich völlig recht. Also dieser Trope auch vom Verrückten oder vom so komischen Psychiater in ist halt auch eigentlich total schrecklich, ne? Also das führt ja auch dazu, dass man PsychiaterInnen noch weniger vertraut als eh schon. Was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, ist Turtles All the Way Down von John Green.
Habe ich leider auch nicht gelesen.
Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß, dass der deutsche Titel richtig komisch ist.
Irgendwas mit
Ich weiß nur, dass.
Schildkröten.
Nee, ich glaube, die Schildkröten haben sie sogar rausgelassen,
Echt?
weil Turtles All the Way Down ist ja so ein Sprichwort, was bedeutet so im Prinzip wie eine Negativspirale, ne? Also, dass es bis zum Ende Schildkröten sind. Das macht irgendwie gar keinen Sinn auf Deutsch, aber ist halt so ein Sprichwort. Und da geht es halt um eine Protagonistin, die Zwangsstörung hat. Zwangsstörung. Wie heißt das? Ist das eine Zwangsstörung,
Wie?
wenn du dir immer die Hände waschen musst?
Ja, das ist halt, also es gibt halt da Unterschiede, aber theoretisch kann man das schon zu einer Zwangsstörung zählen. So ein
Okay, ich dachte gerade, Störung wäre das falsche Wort.
Reinheitswahn. Ich meine, Störung ist halt auch, jetzt in der Pandemie, sage ich mal, ist es vielleicht wieder ein Stückchen normaler geworden, sich öfter die Hände zu waschen.
Nee, aber es gibt natürlich auch jetzt Leute, die in der Pandemie einen Reinheitszwang
Ja.
entwickeln. Also ich habe da so Statistiken gelesen, die machen mir Angst. Aber ja, genau, darum geht es in dem Buch. Also sie hat halt Zwangsstörungen, dass sie sich immer reinhalten muss und immer die Hände waschen muss und so. Und und das wird halt schlimmer, je schlechter es ihr geht und je schlechtere Dinge ihr passieren. Und sie will das halt die ganze Zeit wegschieben und auch ihre Familie will das die ganze Zeit übers Buch wegschieben. Und das sind jetzt ja kleine Spoiler, aber ist es dir wichtig, dass du nicht weißt, was in dem Buch passiert, wenn du es selber noch nicht
Mich
gelesen hast?
stören Spoiler nicht so sehr.
Okay, also im Prinzip geht es auch noch so ein kleines Detektivspiel. Aber im Prinzip geht es halt um sie und ihren Mental State die ganze Zeit. Und am Ende geht es halt richtig schlecht, weil so richtig schlechte Sachen passiert sind. Und sie hat halt die ganze Zeit versucht, das vor sich wegzuschieben und wollte sich keine Hilfe holen und so. Und das führt dann halt dazu, dass sie am Ende Desinfektionsmittel
Oh
schluckt.
Gott.
Ja, und dann halt im Krankenhaus landet, weil natürlich landet sie dann im Krankenhaus. Und dann sehen Mutter und Schwester, glaube ich, auf einmal so, huch, da ist ja was. Also vielleicht war es auch der Papa, keine Ahnung. Und da endet tatsächlich das Buch.
Oh.
Also ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht, weil das Buch halt dann mit der Erkenntnis beginnt, ich muss mir Hilfe holen. Endet, nicht beginnt. Was natürlich irgendwie gut ist. Auf der anderen Seite war ich so, das ist jetzt ja schon eine ziemliche Eskalation. Und also natürlich ist es so für viele Leute, ne? Wenn das nicht ernst genommen wird, gerade bei Teenagern und die Eltern sich dagegen wehren und weigern, so Sachen wie Panikattacken oder Zwangsstörungen ernst zu nehmen, dann ja, eskaliert das halt immer weiter. Das ist halt auch nicht gut.
Ja, und vor allem als Teenager weiß man ja unbedingt, also es geht ja auch vielen Erwachsenen so, dass man manchmal nicht weiß, was ist normal und was ist nicht normal oder wann ist etwas
Ja, genau.
vielleicht wirklich behandlungswürdig, weil wir nicht viel darüber sprechen und dadurch ist halt, es ist, macht man halt viele, also viele Leute holen sich ja Infos im Internet und so ein bisschen Selbstdiagnose und trotzdem weiß man dann nicht, okay, ab wann sollte ich jetzt wirklich von außen Hilfe holen und das ist dann halt sehr schwierig. Ich meine, es ist schön, wenn das Thema beschrieben wird, aber viele Leute wünschen sich dann wahrscheinlich auch Geschichten von dieser Heilung, von dieser schwierigen Reise. Wie
Ja.
komme ich mit dieser Störung vielleicht klar?
Ja,
Aber
definitiv.
wie du sagtest, das ist dann halt manchmal nicht schön zu lesen, weil es nicht spannend ist und weil es anstrengend ist und weil die Leute
Also das Buch ist
arbeiten.
tatsächlich sehr spannend zu lesen, fand ich auf der gleichzeitig aber auch so ein bisschen gefühlslos, wo ich dann, also ne, weil es ja aus ihrer Perspektive ist, und dann dachte ich so, ah, vielleicht hat sie noch eine kleine Depression da drin, aber es tut halt weh. Und das ist eine Sache, die ich bei vielen Büchern, wo es um Mental Health geht, oder wo die Leute Probleme damit haben, ist bei vielen Büchern bei mir so, ich muss mich wirklich zusammenreißen, die zu lesen. Egal wie spannend die sind, weil es mir meistens wehtut und weil ich diesen Schmerz so gut nachvollziehen kann. Also, ne, wenn sie sich da irgendwie 30 Mal die Hände nacheinander wäscht oder so, dann, boah, dann zieht sich in mir alles zusammen. Oder wenn jemand beschreibt, oh, ich habe es jetzt den dritten Tag in Folge nicht mehr aus dem Bett geschafft, dann bin ich so, oh mein Gott, fuck. Oder wenn solche Leute, oder wenn Social Anxieties beschrieben werden, wie beispielsweise ist auch wieder von Holly Byrne, Am I Normal Yet? Also die hat halt eine richtige Sozialphobie, ne? Die kann überhaupt nicht mit neuen Menschen und so, aber dann findet sie Freunde und das ist eine wunderschöne Geschichte, nicht von Heilung, sondern von ich gehe damit um und ne, kann das ein bisschen besser beherrschen und so. Aber selbst da bin ich immer so, oh Gott, ich kann das irgendwie voll nachvollziehen, weil ich glaube, wir hatten alle diese kurz vor oder junge Teenagerphase, wo wir alle ultra Angst hatten vor allem, was sozial irgendwie ist. Oder auch in den ganzen Sachen, die, also auch wenn Matt Haig beschrieben hat, wie seine Erfahrungen sind und so, es zieht sich immer alles in mir zusammen, weil diese, es sind ja quasi menschliche Abgründe, ne? Und weil man in die eigentlich nicht so gerne reingucken möchte, glaube ich.
Ja, definitiv. Ich meine, es schmerzt ja auch, wenn man zum Beispiel Bücher über Krebs oder über Todesfälle oder Verlust liest. Es ist einfach ein schwieriges Thema. Und ich hatte ja vorhin die Bücher von Sarah Kuttner erwähnt und die tun auch weh. Aber bei ihr mochte ich halt wirklich immer, dass sie es irgendwie trotzdem schafft, den Büchern eine gewisse Leichtigkeit zu verleihen. Das ist halt, das ist schon schwierig. Das mochte ich zum Beispiel bei Schneepoet von Nika Sachs, mochte ich das auch sehr gerne. Es war, also der Protagonist ist jetzt nicht per se psychisch krank, es geht nicht unbedingt darum, aber es begleitet ihn halt. Also er ist immer mal wieder, hat depressive Phasen, hat auch ein bisschen Drogen- und Alkoholprobleme. Und trotzdem ist es immer mit so einem, ne, er macht halt weiter und es ist halt trotzdem auch manchmal ein zwinkerndes Auge und ein bisschen Galgenhumor dabei und hilft ihm auch damit umzugehen. Und das ist schön zu lesen, aber es ist schwierig zu schreiben, so ein Buch, weil es sind natürlich schmerzhafte Themen und die will man ja auch nicht kleinreden oder verharmlosen.
Ja, definitiv. Also gerade mit dem Verharmlosen, da fällt mir jetzt ein, was ich gerade erst gelesen habe und weil es mir auch sehr wehgetan hat zu lesen, aber ich glaube, weil ich mich sehr darin wiedergefunden habe, ist ein neuer Essayband, keine Ahnung, von Till Räther, ist das schon Depression oder ist das noch Leben? Und darin beschreibt er halt, dass er immer mal, also dass er seit Jahrzehnten in so einem Zustand ist, wo er nicht weiß, ob das Depression ist oder ob das einfach das Leben ist. Also, das wir gerade schon besprochen hatten, ne? Was ist normal und was nicht? Ab wann muss man da wirklich behandeln oder wie viele Depressive sich dann ja gerne auch wieder einreden, oh, ich mache das alles nur, damit Leute mir Aufmerksamkeit schenken oder ich rede mir das selber ein, so nach dem Motto, ne? Dass man sich selber dafür fertig macht, dass es einem schlecht geht, weil man sich selber nicht so im Griff hat oder weil man sich selbst nicht gut genug findet. Und das, also es hat für mich sehr wehgetan, weil er halt genau das beschreibt, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass alle anderen Leute es auch als total anstrengend empfinden, zur Familie zu fahren und im Prinzip die ganze Zeit wieder abhauen zu wollen. Und ich weiß nicht, ob es normal ist, den ganzen Tag im Bett zu bleiben und dann den ganzen Abend, die ganze Nacht durchzuarbeiten und am nächsten Tag noch viel müder zu sein und so weiter und so fort, ne? Und dann beschreibt er halt, wie er sich immer mal wieder, also wie auch er dieses kein Vertrauen in die Disziplin hatte, beziehungsweise von seinem Hausarzt halt genau das gehört hat, ja, ist das jetzt Depression oder ist das einfach nur Leben? So, ne? Und dann hat er halt keinen Bock mehr, sich damit auseinanderzusetzen, bis es halt dann mal so schlimm wurde, dass er halt dann zu so einer Ambulanz gegangen ist, so einer psychiatrischen Ambulanz. Aber es ist schon krass, das zu lesen und vor allem solche so nahen Berichte zu lesen, weil diese Personen sich damit ja auch total, also wirklich, wirklich angreifbar machen und wirklich sensibel quasi auch mit sich und mit ihrem eigenen Leben so umgehen. Und ich finde sowas immer sehr, sehr krass.
Ja, vor allem, wenn man halt denkt, dass jede fünfte Person in ihrem Leben sehr wahrscheinlich mindestens eine depressive Episode hat. Aber so in der heutigen Psychiatrie und Psychologie ist es so, sobald halt ein Leidensdruck da ist, ist es wert, behandelt zu werden. Das heißt, auch wenn man, und gerade wenn man sich diese Frage stellt, geht es mir schlecht genug, um zum Psychologen oder zur Psychologin zu gehen, genau dann sollte man sich eigentlich schon Hilfe suchen, meiner Meinung nach. Oder zumindest mal irgendwie vielleicht so eine niederschwellige Angebote. Es gibt ja inzwischen übers Internet so Chat-Angebote, es gibt Nummer gegen Kummer und es klingt immer so abschreckend, aber es kann so gut tun, da einfach mal so ein Gespräch zu führen und zu hören, hey, du sollst das ernst nehmen, ich nehme das ernst und ich kann dir vielleicht sagen, hey, ja, es ist absolut berechtigt, sich jetzt Hilfe zu suchen. Weil viele Leute mit einer psychischen Erkrankung halt erst viel zu spät quasi etwas machen.
Naja, liegt halt auch an der psychischen Erkrankung meistens,
Ja,
ne?
weil die
Also
einem
dieses, ne?
einreden, dass es an einem selber liegt und dass es keine
Genau.
Krankheit ist. Das ist das Problem.
Genau. Aber es gibt natürlich auch Leute, also es ist natürlich auch so, wenn du in deinem Umfeld Leute hast, die das nicht ernst nehmen oder die bloß nicht diesen Stempel auf sich haben wollen, ne? So psychisch krank
Ja.
oder sowas. Oder auf ihren Verwandten oder auf ihrer Familie oder sowas. Dann ist es natürlich nochmal extra schlimm oder extra schwierig. Und ja, es ist halt immer schwierig, sich Hilfe zu suchen. Und gerade auch, weil ich jetzt letztens wieder so Sachen gelesen habe, dass psychischer Schmerz teilweise schlimmer ist als körperlicher Schmerz.
Ja, das würde ich jetzt mal nicht unbedingt anzweifeln.
Ja, aber das nehmen ja viele gar nicht so wahr.
Ja.
Dann sagen ja viele, ja, es ist ja nur in deinem Kopf oder du kannst dir selber sagen, dass du glücklich sein willst und solche Leute, solche toxische Positivität. Es gibt ja ganze Gurus, die dann sagen, oh, du kannst dir aussuchen, wie du drauf sein willst. Und jetzt sei doch einfach happy. Und das halt überhaupt, so funktionieren Menschen nicht. Und ich kenne auch Leute, die mir immer sagen, so, ja, jetzt sei doch einfach mal happy. Oder warum bist du denn traurig? Ja, weiß ich gerade nicht. Ja, muss doch einen Grund geben. Nein.
Ja, das ist halt das Traurige, weil eigentlich schon so lange klar ist, dass psychische Erkrankungen, vor allem die Depression, tatsächlich neurologische und biologische Ursachen hat, wo du ganz klar sagen kannst, okay, da ist einfach der Hormonspiegel funktioniert nicht so, wie er funktionieren sollte. Und trotzdem wird es immer noch weggeleugnet von Leuten. Das macht das, ah.
Ja, oder es wird gesagt, ja, wir haben es doch alle schwierig.
Ja, das.
Und ich verstehe das nicht, weil gerade bei der älteren Generation, die ja häufig noch sehr religiös aufgewachsen sind oder sonst was, ist ja immer eigentlich, also christlich geprägt, ne? Immer eigentlich jeder hat sein Päckchen zu tragen.
Ja.
Und für den einen ist das gleiche Päckchen unfassbar leicht und der kann gerne noch das Dreifache davon tragen und für den anderen ist es einfach soul-crushing.
Ja.
Und ich weiß nicht, warum Menschen das nicht bewusst ist. Also wir sind uns so, wir sind so unterschiedlich, immer und überall. Und dann kommen Menschen an mit, ja, aber ich muss doch viel schlimmere Sachen aushalten als du. Und dann ist meine Antwort eigentlich immer so, ja, dann darfst du dich auch schlecht fühlen damit.
Ja.
Also du hast nicht die Ver also man hat nicht die Verpflichtung, sich gut zu fühlen mit dem, was man machen muss im Leben. Man kann das halt auch total doof finden und man muss sich auch nicht einreden oder das die ganze Zeit so runterstopfen, dass es einem gut geht oder dass Leute, die weniger zu tun haben oder die weniger Verantwortung haben, sich vor irgendwas drücken würden oder dass sie irgendwie jammern würden, wo es nichts zu jammern gibt oder so. Ich finde sowas immer ziemlich, ja, unrücksichtsvoll, glaube
Ja,
ich.
es ist einfach, es ist gemein und mit welcher Intention sagen das die Leute, weil es hilft nicht. Es hilft mir
Ja.
nicht zu wissen, dass es Leuten schlechter geht als mir. Das macht mich eher noch trauriger und gibt mir das Gefühl, dass
Genau,
ich jetzt unrecht gefährlich traurig bin und macht eigentlich alles nur noch schlimmer, weil man fühlt sich dann weinerlich, man fühlt sich dann irgendwie, ja, es ist halt einfach nicht ernst genommen werden und das ist so ein schlimmes Gefühl, was man den Leuten geben kann, weil das so viel Schaden anrichtet.
Ja, und ich glaube, von sowas kommt auch dieses Hinterfragen nach dem Motto, oh, vielleicht mache ich das ja alles nur für Aufmerksamkeit oder vielleicht rede ich mir das selber ein oder sowas, ne?
Absolut. Und ich verstehe, das ist tatsächlich was, was ich nicht verstehe. Warum ist der Wunsch nach Aufmerksamkeit und nach Hilfe, warum ist das so was Schlechtes? Also, warum ist das so verurteilt? Warum darf sich jemand
Naja, ich
keine
glaube,
Aufmerksamkeit wünschen?
weil es nicht darum geht, ich glaube, es geht noch nicht mal darum, dass es Aufmerksamkeit ist, sondern nach dem Motto, ah, die will nur Mitgefühl erhaschen oder sowas, nach dem Motto, okay, eigentlich geht's dir gar nicht schlecht, aber du willst jetzt, dass Leute dir sagen, dass du ein armes Hascherl bist oder so. Und ich verstehe diesen Gedankengang halt wirklich auch nicht. Also ich verstehe manchmal, weil ich manchmal den gleichen Gedanken habe, so nach dem Motto, boah, warum regst du dich denn jetzt darüber so auf? Das ist doch gar nicht so schlimm. Das verstehe ich, aber ich verstehe halt nicht also die nächste Evolution quasi von diesem Schritt nach dem Motto, oh, dir geht's richtig schlecht. Oh, das machst du doch bestimmt nur, das hast du dir bestimmt nur selber eingeredet. Du bist schuld daran, dass es dir schlecht geht. Und das ist halt, also selbst wenn es stimmen würde, ne, es ist ja absolut unproduktiv, sowas zu sagen.
Ja.
Also wirklich komplett absolut, wenn dir jemand sagt, so, ja, du bist selber daran schuld, dass es dir schlecht geht. Ja, wow, vielen Dank, super. Was soll mir das jetzt sagen? Was soll mir das sagen? Mir wird es nie besser gehen? Oder ich muss mich einfach von mir selbst entkoppeln? Also, was soll mir das bringen? Außer du denkst, ich bin einfach nur ein schwaches Irgendwas, you know,
Ja.
was sich selber Probleme einredet, damit es was zu tun hat. Und was einfach nur mal ein bisschen abgehärtet werden muss und dann geht schon alles. Sowas finde ich halt immer sehr, sehr schwierig und einfach nur Scheiße. Ja, aber so ist es ja auch bei toxischer Männlichkeit häufig.
Ja, es wird einfach
Also.
unterschätzt, wie schwierig es ist, sich erstens Verletzlichkeit einzugestehen und zweitens sich Hilfe zu holen und zu sagen, hey, ich komme jetzt gerade allein nicht mehr klar.
Ja. Also ich meine, das ist ja auch, wir fragen in jeder anderen Situation unseres Lebens nach Hilfe. Ne? Also ich kenne niemanden, der einfach alles alleine hinkriegt. Und ich verstehe nicht, warum das dann da, also warum man mit sich selbst, das klingt so doof, aber ich meine, jetzt eine Pandemie, Lockdown, ne? Wir verbringen mehr Zeit mit uns selbst als mit irgendwem anders, würde ich mal schätzen. Also, ne, man muss ja mit sich selbst sein ganzes Leben verbringen.
Ja.
Und dass man mit sich selbst manchmal auch nicht so klar ist, ist gerade auch unter ne, kapitalistischem Druck und so, also ne, der Druck, eine gute Ausbildung zu haben, gut in der Schule zu sein, gut in der Uni zu sein, ne, gut abzuliefern und gleichzeitig noch ein soziales Leben zu haben und ganz viele Hobbys zu haben und Sport zu machen und alles. Ja, der Druck kann einen dann auch mal kaputt machen. Stichwort Burnout.
Ja.
Ja, da hat der Coach heute auch was zu gesagt zum Burnout.
Oh je.
Ja, weil wenn man in die Kiste mit Burnout gestopft wird, dann fühlt man sich in dieser Kiste total wohl und dann will man gar nicht mehr arbeiten.
Ja.
Ja, ich habe fast angefangen zu lachen, aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Ja.
Ja, da kommt
So.
bei mir die Kotze hoch.
Genau. So, und dann habe ich tatsächlich ein Buch, wo mir auch die Kotze hochgekommen ist.
Oh mein Gott,
Boom,
ich
Überleitung.
habe auch noch
Boom.
zwei, wo ich so richtig ranten kann. Boah, fand ich die Scheiße, aber du darfst zuerst loslegen.
Also, bei mir ist tatsächlich nicht, weil ich es so schlecht fand. Ich fand das Buch sehr gut. Ich fand nur einen Charakter da drin halt wirklich zum Kotzen. Also, das Buch empfehle ich quasi immer, aber es heißt The Places I've Cried in Public. Und es geht um ein junges Mädchen, was gerade ins College kommt. Also, College fängt ja in England mit 16 an. Und sie kommt dahin und sie lernt jemanden kennen. Und dieser jemand, der findet sie toll, sie findet ihn toll, aber er manipuliert sie halt total. Also es ist eine total toxische Beziehung und sie geht am Ende der Beziehung alle die Plätze ab, wo sie in der Öffentlichkeit geweint hat wegen ihm. Und erzählt dann daran quasi die Geschichte nach und am Ende hat sie keine Tränen mehr left für ihn. Und es ist eine ziemlich schöne Geschichte. Und ich finde das auch gut, weil Manipulation ist ja auch was mit Mental Health, weil sie halt komplett ihren Selbstwert hinterfragt am Ende. Und er sie halt quasi zu einer leeren Hülle von sich selbst gemacht hat, weil sie halt immer nur sich selbst hinterfragt und immer nur hinterfragt, ob sie gut genug für ihn ist und so weiter und so fort. Und weil er sie halt zu einem ganz anderen Menschen gemacht hat, das stellt sie dann auch fest. Und weil es ziemlich traurig ist, aber sie halt am Ende auch damit abschließt und halt nicht sagt, dass alles verheilt ist, aber halt weitermachen möchte so. Und ich fand das Buch sehr gut. Also es ist eins meiner Lieblingsbücher von Holly Byrne. Alle Bücher von Holly Byrne sind meine Lieblingsbücher, aber ich liebe das Buch sehr, weil es ist ein anderer Aspekt von Mental Health, ne? Also manipuliert werden und toxische Beziehungen und so weiter. Und ich kann wirklich, also nur der Gedanke an diesen Dude lässt mich einfach, boah, ne? Oh, nee, 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 nee. Ich finde ihn ganz schrecklich, aber das Buch ist grandios darin, dass es halt aufzeigt, wie schnell man sich in so einer Negativspirale befinden kann. Und dass man so nach kleinen Anzeichen Ausschau halten muss bei sowas.
Ja.
Aber jetzt gerne Rage-Bücher.
Ja, und zwar das erste Buch, das ist Hummeln fliegen auch im Regen. Und da
Okay.
geht es quasi, also die Frau hat so eine leichte depressive Episode, würde ich sagen. Und sie fährt halt in Urlaub und bekommt irgendwie Geld. Und dann lernt sie einen Typen kennen. Und dann ist da noch so eine Oma, die sie immer zum Essen einlädt und die ihr so Postkartensprüche hinklatscht. Und am Ende des Buches ist ihre Depression geheilt. So fast. Und das
Wow.
war, ich habe mich so aufgeregt, weil es halt dieses Narrativ unterstützt hat, ja, man braucht halt nur ein bisschen Verhätschelung und man muss nur mal ein bisschen Urlaub machen und hier ein bisschen Sonne und ein bisschen Sport und eine neue Liebe finden und dann ist man geheilt. Und es hat mich so aufgeregt. Und vor allem diese Scheiß-Oma mit ihren beschissenen Sprüchen, das war halt wirklich so, träume nicht dein Leben, sondern träume, ja, bla.
lebe dein Traum.
Mein Gott, habe ich mich da beim Lesen aufgeregt. Das war
Hätte ich
so
auch.
schlimm, ey. Es tut mir richtig leid, weil ich dann im Nachhinein gelesen habe, dass es so ein bisschen autobiografisch war. Und ich mir dachte, es tut mir leid, dass du eine depressive Episode hattest, aber es war so eine, wirklich so eine Mini-Leiche, also es wäre eher eine Lebenskrise, so eine kleine. Und es ist halt, es
Ja.
wurde halt so vermarktet, ne? So richtig, ja, Depression und richtig dargestellt. Und ich war so, no!
Nö.
Also das ist sehr schön, wenn es deine Lebensgeschichte ist, aber bitte vermarktet es doch nicht als hier psychologische Heilung und so heilsam, weil ja, Kacke. Und das zweite Buch war The Ending von Ayn Reid aus dem Trümmer-Knauf-Verlag. War sehr spannend, habe ich sehr schnell durchgelesen. Aber jetzt Spoiler für alle, die Auflösung war quasi, dass alle handelnden Figuren in diesem Buch nur im Kopf eines Hausmeisters existieren, der sich am Ende selber umbringt.
Warte, wie hieß das
The
nochmal?
Ending. Ich weiß nicht, das heißt auf Deutsch hat es einen längeren Titel. Mein Gott, wie hieß denn das auf Deutsch? Sie macht, nee, Schluss machen oder irgendwie sowas.
Ja.
Da gibt's auch
Okay.
einen Film dazu, so einen richtig
Ja,
abgedrehten
genau.
Netflix-Film.
Ich hab den Film gesehen.
Ja.
Ich hab den, deswegen erinnere ich mich dran. Und ich hab den Film gesehen und ich fand den so seltsam.
Genau, und das Buch ist nicht ganz so seltsam, das Buch ist wirklich eher ein bisschen spannend, aber diese Auflösung, ich habe mich, das ist halt auch wieder dieses, ah, der ist der arme Verrückte, der da sich,
Der arme verrückte
genau,
Hausmeister.
und der dann gewalttätig ist und sich selber am Ende umbringt, weil alles so scheiße ist und ah, ich habe den Sinn dieses Buches nicht verstanden, weil ich mir dachte, was ist denn das für eine Geschichte, was ist denn das für eine Narrative?
Ich musste tatsächlich so gegen Ende des Films, also nicht ganz am Ende, ne, habe ich mir so eine Zusammenfassung durchgelesen, beziehungsweise so eine Erklärung, weil ich wirklich nicht wusste, was da abgeht, weil es ist ja so, dass quasi der Hausmeister sich selbst in jungen Jahren so vorstellt, ne, und sich auch so eine Freundin vorstellt und so weiter und so fort. Und es so seltsam
Also.
ist. Also also es ist so seltsam gemacht und ich finde auch die Auflösung war am Ende so komisch und so seltsam und ich war so, okay, und was sollte mir das Ganze jetzt sagen?
Ja, also ich habe den Film nur durchgeskippt, weil ich halt das Buch so scheiße fand. Ich habe dann aber
Ja.
gesehen, dass es dazu einen Film gibt und ich dachte mir so, oh mein Gott, was ist das denn für ein Trip? Also, das war wirklich so.
Ja, vor allem habe ich den Trailer dazu gesehen und natürlich willst du dieses Geheimnis im Trailer nicht verraten, aber im Trailer sah es halt mehr so aus nach Motto, oh, es ist so eine leicht Horror angesetzt, weil die ja zu seinen Eltern fahren.
Ja, so ein
Irgendwie,
Psychothriller, so ein bisschen
genau,
halt.
Psychothriller nach dem Motto, weil die ja also seine Freundin und er fahren in seinem Auto durch einen Schneesturm mitten in die Walachei, irgendwo irgendwo in der Mitte Amerikas und seine Eltern sind richtig seltsam. Und dann irgendwie verändern sich seine Eltern und werden immer älter und jünger und sie, also alles im Trailer, ne? Und das Haus verändert sich und sie findet gestorbene Schweine und so weiter und so fort. Und ich dachte, ey, cooler Psychothriller oder was auch immer, ne? Und dann ab, also, und das fängt auch an wie so ein typischer Horror-Psychothriller, irgendwas. Und dann driftet das einfach komplett weg.
Ja, also es ist so
Also.
richtig seltsam.
Das erinnert mich so ein bisschen an Hereditary. Ich weiß nicht, ob du Hereditary geguckt
Noch
hast.
nicht, noch nicht.
Es ist sehr gut. Die Sache ist, dass, also der Großteil des Films geht es halt um Trauer. Und hat ja auch so ein bisschen was mit Mental Health zu tun. Also die haben auch alle irgendwo einen Knacks, die in der Familie, ne? Und ich finde es. Das erinnert mich daran, dass ich diesen Trope in Horrorfilmen meistens schlecht finde. Also, das hatten wir ja gerade schon, aber ich finde das meistens richtig kacke, dass in Horrorfilmen also dieser Trope benutzt wird. Gerade dann, wo man nicht mehr weiß, was man mit der Trauer und mit der Überforderung und mit den mentalen Problemen und so weiter machen soll, führen Horrorfilme das übernatürliche Element ein. Weil sie dann einfach nicht mehr wissen, was sie machen sollen und da muss ja die Angst her.
Ja.
Und das finde, also ich liebe Hereditary. Hereditary ist ein super Film, aber das fand ich auch ein bisschen doof. Also es geht sehr viel um Trauer und wie Leute das verschieden ausleben und verarbeiten. Aber ich habe halt bei solchen Sachen immer das Gefühl so, ah, der Mensch alleine ist nicht, wie heißt's, gruselig genug oder so. Und das finde ich immer schade.
Ja,
Keine
es ist
Ahnung.
halt genau wie dieses, es war alles nur geträumt und diese Person war nur verrückt, ist halt so eine.
Ja.
Erstens ist es viel zu einfach, weil meistens das Verrücktsein ganz komisch dargestellt ist und die Person hat einfach nur Halluzinationen und auch mit Halluzinationen kann man leben und umgehen. Das bedeutet nicht, dass es das Ende ist und dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. Und es ist so eine richtig, also aus rein Schriftstellerseite, es ist eine richtig faule Lösung. So, das war nur geträumt. Das war, der ist einfach, der hat sich das alles nur eingebildet.
Ah, wir wachen auf. Cool.
Ja.
Ja,
Lame.
kenne ich.
Lame.
Lame.
Buh.
Buh. Denk dir bessere Geschichten
Ist
aus.
so.
Okay, hattest du noch ein zweites Buch? Jetzt habe ich dich voll
Nee,
abge.
das waren die beiden. Also,
Ach so, das war
genau.
das zweite. Ach, ich bin.
Nee, das heißt gar nicht
Was
The
mir
Ending,
gerade
das
noch.
heißt I'm thinking about ending things oder so. Egal.
Ja! Das ist es nämlich. Das heißt, ich war nämlich so, das heißt nicht einfach nur The Ending.
Ich habe es mir so gemerkt,
Aber,
was. Ja.
ja. Das heißt, I'm thinking of ending things. Und ich dachte, das wäre so ein Beziehungsdrama und fand das richtig cool. Aber war es nicht.
War
Schade.
scheiße.
Naja, also was mir jetzt noch zum Ende eingefallen ist, ist 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel. Da geht es nicht nur um Depressionen, da geht es auch um Queerness und um Schwarzsein und um Deutsch und Schwarzsein, also ne, Afrodeutsch. Und das war Longlist nominiert für den Deutschen Buchpreis letztes Jahr. Und ich habe es auch gelesen und ich fand es tatsächlich so meh. Nicht wegen der Depression. Die Depression fand ich ziemlich gut dargestellt, aber eben weil es hatte halt diesen Charakter, dass es so irgendwie seltsam in dem Leben der Protagonistin rumgesprungen ist. Ne? Also nach dem Motto, okay, jetzt bin ich im Urlaub und jetzt bin ich wieder zu Hause. Und jetzt passiert diese eine Szene zu Hause und dann fliege ich wieder in den Urlaub. Also solche Sachen, ne? Also ich finde das immer schwierig, wenn halt so rumgesprungen wird. Dazwischen hatte sie immer wieder klar depressive Sachen, also wirklich sehr klar, dass sie so mehrere Tage nicht aufstehen konnte und so. Und ich weiß nicht, ob das autobiografisch ist. Wenn nicht, finde ich es sehr krass erzählt, weil ich das Gefühl habe, dass eine weniger talentierte Person so autobiografisch schreiben würde. Das ist jetzt total gemein, wenn das wirklich autobiografisch ist. Aber ja, für mich, also ich fand es schon eindrücklich und so, aber ich fand, ja, ich fand es halt okay, sagen wir es mal so. Und ich fand, da war eine Metapher drin, die hat sich, also die Metapher von so einem, von diesen Kaugummiautomaten, wo du dran drehen musst. Weißt du,
Ja,
die,
ja.
wo man als Kind immer, ne? Und dass der an einem alten, verlassenen Bahnhof hängt und so. Und die war von Anfang bis Ende total verworren. Ich habe die null gecheckt. Vielleicht bin ich auch einfach doof, kann auch sein. Aber ja, die fand ich ein bisschen verworren und ich fand, das Buch wollte zu viel. Also das Buch wollte halt ne Queerness, Depression, schwarz sein, deutsch sein, Politik und ein verstorbenes Geschwisterkind einbringen und das war halt ein bisschen viel. Gerade dafür, dass es relativ wenig geschrieben war an sich. Also ja,
Ja.
nur knapp über 200 Seiten und dann halt, ja. Aber da sind auch Depressionen drin, falls es jemand
Ja.
interessiert.
Ja, mir war bei diesem Hummelbuch, wie gesagt, ich habe es zerrissen ziemlich und dann habe ich halt im Nachhinein gelesen, dass es halt wohl teilweise autobiografisch war. Und dann tat es mir auch ein bisschen leid, weil es ist ja nicht jede psychische Erkrankung ist gleich. Und es gibt auch Leute, wo das wirklich so ist, wenn die dann halt ihre Liebe, die Liebe des Lebens finden, geht's bergauf und dann heilt es sich so vielleicht von selber. Aber so eine richtig schwere Erkrankung geht davon halt meistens nicht weg. Und mir tat es dann
Ja,
auch
wenn
ein
man
bisschen
das
leid,
halt.
weil ich diese Erfahrung von dieser Person auch nicht wieder invalidieren wollte, indem ich sage, hey, du stellst dich einfach nur an.
Ja, genau. Das ist halt die Sache, wenn das dann halt mit, oh, über Depression vermarktet wird und es vielleicht höchstens so eine kleine depressive Episode war, ne? Dann, ja, keine Ahnung, dann hat man vielleicht auch einen falschen Eindruck, wenn man nie mit Depressionen in Kontakt gekommen ist, weißt du?
Ja, vor allem, wenn es dann halt diese, ach, du musst nur wieder in Urlaub fahren und du brauchst ein bisschen guten Zureden von so einer Oma mit so Postkartensprüchen und eine neue Liebe und musst ein
Ja.
bisschen geiles Essen essen und dann ist es halt geheilt so. Das war halt das für mich so das Problem, dass es halt so ein bisschen verharmlost wurde einfach.
Ja, definitiv.
Ja, ich hoffe, dass ich sowas nie in meinen eigenen Büchern dann,
Ha, perfekte Überleitung.
smart, ne?
Wir wollten ja auch noch über ein anderes Thema sprechen, nämlich über dein Debüt.
Ja, ich freue
Dann
mich.
erzähl mal.
Ja, also das Meer der Legenden, Nixenwunsch ist mein Debüt. Das erscheint demnächst im Gedankenreich Verlag. Und vielleicht gibt es schon einen Vorbestellerlink, wenn diese Podcast-Episode rauskommt. Vielleicht auch noch nicht. Mal gucken. Jedenfalls ist das tatsächlich, ich habe, glaube ich. Ich dachte, also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht in letzter Zeit und hatte immer den Eindruck, dass in diesem Buch sehr wenig Psychologie drin ist. Weil alle Leute, die wissen, dass ich Psychologie studiere, oh, dann sind deine Bücher bestimmt voll tiefgründig und deine Charaktere. Und ich war immer so, naja, eigentlich nicht so. Ja. Und kurz gesagt, es geht um eine Nixe, eine Halbnixe, die auf der Flucht vor einem Marineforscher ist. Der sie erforschen möchte und sie hat schon schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht. Er wollte so ein bisschen in ihren Eingeweiden rumschneiden und sie war da nicht so begeistert davon. Und das hat den Hintergrund, dass Halbnixen in der Welt, die ich geschrieben habe, nicht lebensfähig sind. Also die meisten sterben quasi sehr früh, weil diese Verwandlung von Bein in Fischflosse ist halt sehr, sehr schmerzhaft. Also da brechen dann sozusagen die Beine und dann kommt diese Flosse und diese Schuppen wachsen. Und das ist halt. Ja, sorry, Ekelfaktor.
Nein, ist gut,
Das
ist ja eine sehr realistische Betrachtung.
beschreibe ich im Buch nicht so ausführlich, aber es ist halt sehr schmerzhaft und deswegen sterben die sehr früh und der möchte das aber erforschen, weil meine Protagonistin ist halt eine junge, erwachsene Frau und die hat das halt quasi überlebt. Das heißt, sie ist quasi genetisch dafür ausgelegt, das auch durchzumachen und das findet er sehr spannend. Und sie findet das aber nicht so toll und sie flieht vor ihm. Und landet dann auf dem Schiff von Piraten, die vorher ihr Handelsschiff, wo sie drauf war, ausgeraubt haben. Und sie hat einfach die schlimmste Woche ihres Lebens, so ungefähr. Und
Flieht vor einem bösen Wissenschaftler und läuft Piraten in die Hände.
ja.
Life Goals.
Ja, diese Piraten stellen sich dann aber eigentlich als ein sehr lieber Found-Family-Haufen heraus, die ihr dann halt quasi die Chance geben, auch auf dem Schiff mitzuarbeiten. Und sie ist aber trotzdem so. Scheiße, was ist, wenn die herausfinden, dass ich eine Halbnixe bin? Weil es gibt in dieser Welt auch so, es Sklavenhandel und sie hat halt Angst, dass sie dann als Attraktion da irgendwie verkauft wird. Und einer, was ich ganz lange beim Schreiben von diesem Buch, wo ich mich schwer getan habe, ist tatsächlich, ich habe mir immer gedacht so, ich weiß gar nicht so genau, was meine Protagonistin möchte. In der Geschichte ist ihre Mutter vor 2 Jahren sehr plötzlich verstorben und sie kaut daran immer rum. Und ich habe dann so gemerkt beim Schreiben, die weiß gerade selber wirklich nicht, was sie möchte und wie es ihr mit ihrem Leben weitergehen soll, weil der Tod ihrer Mutter quasi ein Loch in ihr Leben gerissen hat und sie davon auch schon so eine Art leichte Depression davongetragen hat. Und das ist mir dann aber erst im Nachhinein klar geworden, dass ich das so geschrieben habe. Und mein Protagonist, mein männlicher Protagonist, der Piratenkapitän, der hat sehr krasse Schuldgefühle. Das kommt in dem Buch noch gar nicht so groß rüber. Aber wenn ich ein zweites Buch schreiben darf, wird es da so eine Rolle spielen. Und da ist mir dann bewusst geworden, dass ich doch mehr Psychologie in meinem Buch hatte, als ich dachte. Weil ich habe das immer so, wenn ich den Leuten erzählt habe, meine ich so, ja, so eine lockerflockige Abenteuergeschichte mit so ein bisschen Romantik und ein bisschen Fantasy und so. Und dann ist es stellenweise doch sehr, sehr nachdenklich. So, was ist der Sinn des Lebens? jetzt nicht ganz so dunkel, aber so, wo will ich hin mit meinem Leben?
Ja, schon
und,
klar.
Und das ist mir dann aufgefallen, dass da doch ein bisschen mehr Psychologie drin steckt, als ich vielleicht gedacht habe beim Schreiben am Anfang.
Ja, aber sowas fällt, also ich meine, du betrachtest ja dein Werk hinterher immer noch mal
anders.
Also, und du entdeckst ja auch Sachen, die du wahrscheinlich gar nicht so drin haben, also wo du nicht aktiv gesagt hast, okay, ich will das da drin haben, aber es ist einfach so, weil es ja aus dir rausgekommen ist. So, ne?
Ja, da gibt's, oh mein Gott.
Hast du wahrscheinlich Sachen unterbewusst verarbeitet, ist ja meistens so beim Schreiben, ne? Also, dass dann Sachen unterbewusst verarbeitet werden oder unterbewusst da reingepackt werden, wo man sich das am Ende nochmal anguckt und sich denkt, ach, das habe ich geschrieben. Interessant.
So geht's mir mit manchen Szenen auch so. Diese Szene ist ein Buch, wann habe ich die geschrieben?
Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt so alles abgefrühstückt oder abgegrast, was wir so besprechen wollten. Vielen Dank, dass du da warst, Babsi.
Danke für die Einladung.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir darüber zu diskutieren. Ja. Es ist immer schön, mit dir zu diskutieren. Und ich freue mich auf dein Buch, wirklich.
Oh, danke schön.
Also ich werde es mir auch kaufen, definitiv.
Oh.
Und ich hoffe, dass viele andere dein Buch auch kaufen. Kauf Babsis Buch. Und ja, vielleicht hast du irgendwann Bock, nochmal zurückzukommen zu diesem Podcast.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
Wenn wir noch ein Thema finden.
Ja.
Und dann würde ich jetzt sagen, dass wir uns natürlich über jeden Kommentar freuen. Über jedes Tagging sonst wo. Ihr könnt gerne uns auf Twitter schreiben oder auf Instagram. Ich bin überall Ink of Books mit Unterstrichen dazwischen und Babsi ist überall The Blue Siren,
jo,
richtig?
Außer auf Twitter, da bin ich dann genau. Blue Siren mit 1, aber man findet mich trotzdem.
Ja, kannst auch Babsi Schwarz eingeben.
Ja, stimmt.
Genau, also ihr findet uns. Zur Not einfach hier unten, weil ich werde es verlinken. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns diskutiert, wenn ihr noch weitere Buchvorschläge habt oder wenn ihr Bücher habt, die euch total aufgeregt haben, wenn es um Mental Health ging. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss! Abonniert mal das Podcast.
Danke.